Auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen an diesem schönen Sonntag. Wir haben in diesem Jahr ein Gemeindemotto, Gemeindeleben, und haben da 5 Gs, die wir entfalten im Laufe dieser Zeit. Das erste G ist Gebet, dann Glauben, Gemeinschaft, Gaben und Gottesdienst. Diese ersten 2 Monate, Januar und Februar, geht es also um das Thema G wie Gebet. Und heute mehr um diese Richtung Gebet für innere Heilung. Als Aufhänger nehme ich Jesaja 61, Vers 1, ein Vers, den Jesus zitiert, als er in Nazareth zum ersten Mal öffentlich spricht und sagt: Das, was ihr jetzt hier hört, das ist in mir und meiner Person erfüllt. Sozusagen seine Regierungserklärung. Da heißt es: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, weil mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu heilen, die gebrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Gebundenen Lösung der Bande. Auszurufen ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, da alle Trauernden getröstet werden, da ihnen ein Kopfschmuck gegeben wird statt der Asche, Freudenöl anstatt der Trauerhülle, Lobgesang statt verzagenen Geistes. Ich weiß nicht, was Sie unter Glauben verstehen. Glauben bedeutet ja Vertrauen, bedeutet auch Anvertrauen und dann auch Annehmen. Was hier steht von Jesus ist wunderbar, und ich weiß nicht, wie Sie beten. Man kann sehr gut auch textbezogen beten, wenn man in der Bibel etwas liest, aus dem Gelesenen ein Gebet machen und zum Beispiel sagen: Herr Jesus, hier steht, dass du gesandt bist, um Elenden frohe Botschaft zu bringen. Es wäre doch schön, wenn das unter uns geschieht. Zu heilen, die gebrochenen Herzen sind. Da bete ich für mich persönlich um Heilung in allen Lebensbereichen, aber auch in meiner Umgebung. Für Menschen, die ich besonders kenne und weiß, dass sie das brauchen jetzt. Gefangenen Befreiung zu verkünden und gebundenen Lösung der Bande. Das heißt, wenn jemand innerlich oder äußerlich blockiert ist, einfach zu bitten, dass Gott ihn befreit und segnet. Ja, so kann man beten und erfahren, dass Jesus führt und hilft. Er ist unser Friede, steht mal in dem Epheserbrief, und das ist sicher etwas, was nach innen wirken kann. Und seine Liebe ist ausgegossen in unser Herzen, steht im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Ich habe ein paar Punkte, wo es so um diese Bewegung nach innen geht, innere Heilung oder auch inneren Frieden. Der erste Punkt ist Selbstannahme. Sie kennen das Doppelgebot der Liebe: Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ich setze da hinten ein: Deine Nächsten lieben wie dich selbst, also sich selber auch akzeptieren. Und dazu gehört, dass ich in meinem Leben alles akzeptiere, was ich nicht verändern kann. Also das fängt mit meiner eigenen Familie an, die ich hatte oder noch habe. Die habe ich mir ja nicht ausgesucht. Einfach zu sagen: Das ist meine Familie. Dazu gehört auch die Familiengeschichte, auch wenn sie nicht immer erfreulich ist. Wenn Sie mal Matthäus 1 lesen, den Stammbaum von Jesus, da finden Sie laute Männernamen, hervorragende Persönlichkeiten und zwischendrin 3 Frauen. Die eine heißt Tamar, die andere Rahab und die dritte Frau des Uriah. Das heißt, wir wissen, dass sie Bathseba heißt. Ist also interessant, 3 Damen, die alle einen sehr schwierigen Lebenshintergrund haben. Diese Tamar hat auf dem Straßenstrich ihren Schwiegervater überlistet, um ihm ein Kind zu entlocken. Ist im Stammbaum Jesu. Dann kommt die Rahab, das war so ein Freudenmädchen, die dann allerdings geheiratet hat und auch ihren Glauben an Gott bekundete. Und dann die Frau des Uriah, gut, das war sowieso Ehebruch, sogar noch verbunden mit einem Mord. Die gehören zur Familie Jesu, zu seinen Vorfahren. Also keine Vorzeigemodelle, wo man sagen kann, das sind herausragende Charaktere, so sollte man leben, sondern Leute, die erlösungsbedürftig sind und die in der Vorfahrenslinie eines Erlösers auftauchen und genannt werden. Ja, also die eigene Familie annehmen. Dazu gehört auch das gesellschaftliche und soziale Umfeld annehmen, in dem wir gelebt haben, groß wurden. Das eigene Geschlecht annehmen. Heute ist ja so ein bisschen modern, damit zu kokettieren, dass man ja auch auf der anderen Schiene eine Rolle spielen könnte. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Gott sich was dabei gedacht hat, als er Mann und Frau getrennt geschlechtlich schuf und das sicher auch entfalten möchte. Ja, das eigene Aussehen annehmen und auch das eigene Alter anzunehmen ist sicher wichtig. Es gehört auch dazu, das eigene Temperament zu akzeptieren, dass jemand ruhig ist oder lebhaft, dass er im Mittelpunkt steht oder mehr am Rande. Und auch mit den Schwächen dieses Temperaments umzugehen und dabei zu sehen, dass Gott hilft. Es ist auch wichtig, mit den eigenen Begabungen umzugehen und zu sehen, auch wo sind die Grenzen der Begabung. Da hat mir ein Buch geholfen von einem amerikanischen Theologen, Peter Wagner, der von einem Freund schrieb, der evangelistische Einstellungen und Begabungen hat. In Amerika gibt es ja diese Greyhound-Busse, die so über hunderte von Kilometern fahren. Und dieser Freund sagte, weißt du, ich fahre da öfters mal mit so einem Bus und dann unterhalte ich mich mit meinem Nachbarn. Und schon sind wir über Jesus im Gespräch und bis wir aussteigen, ist er Christ geworden. Und das hat ihn so begeistert, dass er das dann auch mal versucht hat. Ist also Richtung Mexiko gefahren mit so einem Bus und sagte, ich war froh, dass der Fahrer mich nicht vor der Zeit rausgeschmissen hat. So viel Unruhe und Unfrieden ist entstanden durch mein Gespräch. Und dann hat er dann etwas enttäuscht, frustriert überlegt, woran liegt das? Der Freund ist so begeistert und bei mir hat es eigentlich das Gegenteil bewirkt, Verärgerung. Und er sagte, ja, hat die Gabe des Evangelisten, die habe ich nicht offensichtlich. Aber er hat dafür die Gabe eines Lehrers und deshalb ist er auch Lehrer an einem bedeutenden Seminar. Es hat mir geholfen, damit ich nicht auf Gebieten, wo ich keine Gabe habe, mich überfordere und sage, da müsste ich jetzt so oder so handeln, wirken, leben. Einfach zu sehen, das habe ich nicht. Das heißt, ich kann da schon verantwortlich handeln, aber es ist nicht meine Gabe, sondern ich habe andere Gaben. Ja, das ist sicher auch eine Hilfe, das zu verstehen. Also annehmen, was vorgegeben ist. Ein zweiter Punkt wäre sicher, mit seiner eigenen Vergangenheit aufzuräumen. Das heißt, einmal zu überlegen, gibt es da irgendwelche Punkte, die noch zu klären sind, dunkle Punkte, wo ich versagt habe, wo ich vielleicht gelogen habe, wo ich Dinge an mich nahm, die mir nicht gehören, wo ich Leute versetzt habe, indem ich was versprach und es nicht gehalten habe oder vielleicht schlecht über jemand geredet oder geschrieben oder ja andere Dinge, vielleicht irgendwelche Partnerbeziehungen, die nicht in Ordnung waren, das aufzulisten und Gott um Vergebung zu bitten, beziehungsweise wo es persönlich nicht reicht, wenn jemand schon 10-mal um Vergebung gebeten hat und immer noch nicht weiß, dass es vergeben ist, sollte er mit einem reifen Christen darüber sprechen und in dessen Gegenwart es Gott sagen, dann wird es endlich verschwinden. Oder eben auch, wenn in dieser Vergangenheit vielleicht irgendwelche Partnerbeziehungen waren, die man gedanklich oder vorstellungsmäßig nicht mehr los wird. Das heißt, das Bild taucht immer wieder auf, sich einfach von einem anderen in Jesu Namen davon lösen zu lassen, von dieser Beziehung, sodass dieses Bild dann verschwindet. Wobei ich nicht meine, dass jeder seinem Ehepartner oder Partner alles sagen muss, was in seiner Vergangenheit gewesen ist, weil das den anderen vielleicht überfordert und er das nicht ertragen könnte. Aber es anzudeuten und zu sagen, da waren einige Dinge nicht in Ordnung und das wollte ich dir einfach auch so pauschal einmal sagen. Ja, dazu gehört also die Familie und zu sehen, was hier in der Familie auf mich zugekommen ist. Familie kann ja Segen bedeuten, manchmal auch schlechte Gewohnheiten. Im 1. Petrusbrief steht Kapitel 1, Vers 18, dass wir vom nichtigen Wandel der Väter losgekauft sind durch das Blut des Lammes. Das heißt, auch Lebensgewohnheiten können falsch sein. Oder was heißt falsch? Sagen wir nicht gut. Und das kann sein, dass Gott einen davon befreien möchte. Vielleicht geht durch eine Familie so eine Jezornslinie. Ja, ist sicher kein Segen, sondern eine Belastung. Oder eine Linie der Unreinheit, wo immer wieder irgendwelche Außerpartnerbeziehungen da sind, die nichts bringen. Oder vielleicht auch eine Suchtlinie, wo immer wieder Dinge sich entwickeln, die übermächtig werden. Und Jesus zu bitten, einem davon zu befreien. Ja, dazu gehört natürlich auch, dass ich vergeben lerne, auch meinen eigenen Eltern oder Geschwistern. Ich habe hier ein Blatt, das ich am Ende ausgelegt habe. Das können Sie mitnehmen, wenn Sie meinen, es sei gut für Sie. Wo jemand einmal aufgeschrieben hat, wie er seinen Eltern vergeben möchte. Das kann man natürlich ausbauen, verändern. Ich lese nur einen kleinen Abschnitt daraus vor. Ich vergebe meinem Vater, der nie Zeit für mich hatte, dass ich nie seine Liebe und Zuwendung spüren durfte. Ich vergebe ihm, dass er mich nur korrigiert, mir aber nicht geholfen hat, dass er übermäßige Leistungen von mir erwartete, ohne mich wirklich zu bejahen. Ich vergebe ihm, dass er mich in meiner Reifezeit nicht begleitet, nicht die Auseinandersetzung zugelassen hat, an der ich hätte wachsen können. Ich vergebe ihm die Streitereien mit meiner Mutter, die mich erschreckt und verwundet haben, dass er meine Mutter im Stich gelassen hat und nicht oft zu Hause war. Ich vergebe meinem Vater, dass ich zu dir, meinem Gott, lange Zeit nicht Vater sagen konnte. Ja, sicher ein ganz wichtiger Punkt. Wenn Sie das anspricht, nehmen Sie so ein Blatt mit, überlegen Sie, wie Sie das umformulieren oder auch so beten können. Dann käme dazu, außer dieser Selbstannahme, Vergangenheit aufräumen, sich auch eben entschuldigen bei Leuten, Bitterkeit ablegen. Wenn Sie mal die Geschichte von dem Volk Israel lesen, waren die ja begeistert, als sie aus Ägypten auszogen. Wunderbar, da teilte sich das Meer, sie konnten da durchlaufen, Gott auf ihrer Seite. Und dann kamen sie zu einem Wasser, das war ganz bitter, daher heißt der Ort Mara, das bittere Wasser. Und da hatten sie tagelang nichts Richtiges zu trinken. Die Leute haben gemurrt, Mose hat gebetet und Gott zeigte ihm ein Holz, das sollte er in das Wasser werfen, dann würde das Wasser süß. Das hat er getan, das Wasser hat sich verändert, sie konnten es trinken. Bitteres Wasser übersetze ich jetzt auf Bitterkeit im eigenen Leben und das Holz als ein Symbol für Jesus, für sein Kreuz. Das heißt, die Erlösung am Kreuz heilt Bitterkeit im Leben, wenn man sie da hineinbringt. Ein anderes Beispiel, wer weiterliest in der Bibel, sieht eine Geschichte von der Stadt Jericho, die einmal erobert und zerstört wurde, dann wurde sie verflucht, sie sollte nicht wieder aufgebaut werden. Aber zur Zeit des gottlosen Königs Ahab wurde sie wieder aufgebaut und die Leute freuten sich, eine wunderschöne Stadt, aber das Wasser war ungenießbar. Es war bitter, ja, kann man sich vorstellen, an einem Ort, der verflucht ist, kann es auch bitteres Wasser geben. Ja, was hatte Elisa getan, dieser Prophet? Er ließ sich Salz bringen und hat das Salz in die Quelle geschüttet und das Wasser wurde geheilt. Äußerlich natürlich etwas schwierig, ja, wenn ich in bitteres Wasser noch Salz schütte, würde es ja eigentlich noch bitterer, noch mehr in diese Richtung verändert. Aber Salz in der Bibel ist ein Bild für das Evangelium, für diese gute Nachricht von Jesus. Und wenn die irgendwo in Bitterkeit hineinkommt, dann ist klar, dass sie siegt, dass sie die Bitterkeit verdrängt. Ein Beispiel, das las ich vor ein paar Jahren in einem Buch aus, ich meine aus Schottland, wo ein älteres Ehepaar Hühner hatte zu Hause, aber mehr als, dass sie alle Eier selber essen konnten. Sie haben also Eier verkauft. Nach einiger Zeit kam eine Hühnerfarm an ihren Ort und eines Tages entdeckten sie in ihrem Briefkasten einen Brief der Hühnerfarm. Sie haben sicher mitbekommen, dass wir jetzt als Hühnerfarm hier anfangen zu produzieren. Deshalb stellen Sie bitte Ihren Eierverkauf ein, Ihre Hühnerfarm. Sie können sich vorstellen, wie begeistert die Leute waren. Sie kochten vor Wut und sagten, wir waren schon so lange hier und jetzt verkaufen wir erst recht unsere Eier weiter. Das haben sie auch getan. Aber mit dem Ergebnis, ihr Blutdruck stieg, die Arztbesuche wurden immer häufiger. Und schließlich fragte der Arzt sie mal, sagen Sie, ich freue mich ja über Patienten, aber irgendwie, das ist doch bei Ihnen ein bisschen unnatürlich. Da muss doch irgendwas Sie belasten, dass Sie jetzt so häufig zu mir kommen. Und da erzählten sie ihm die Geschichte von der Hühnerfarm. Der Arzt war ein gläubiger Mensch, das Ehepaar waren auch gläubige Christen. Und dann machte der Arzt ihnen einen Vorschlag. Und sagte ich, was verdienen Sie mit Ihren Eiern? Ganz wenig. Was geben Sie denn so für Medizin und Arztbesuche und so alles aus und all die Unannehmlichkeiten? Lohnt sich das? Eigentlich nicht. Mein Vorschlag, schlachten Sie ein paar Hühner und reduzieren Sie das auf die Zahl, die dann die Eier bringt, die Sie auch selber noch essen können und vergeben Sie dieser Hühnerfarm. Sie haben lange darüber nachgedacht, dann haben Sie das getan, haben Ihre Hühner reduziert, haben in Ihrem Herzen Gott gesagt, dass Sie der Hühnerfarm vergeben. Und dann wurden die Arztbesuche immer langsamer, bis sie schließlich wieder auf dem Maß waren, wie es vorher war. Das heißt, dadurch, dass sie die Vergebung des Evangeliums angewendet haben auf ihre Bitterkeit, wurden sie davon geheilt. Also ein Punkt zur Heilung, Bitterkeit ablegen, überwinden durch Jesus im Herzen. Der nächste Punkt ist sicher ein sehr wichtiger Punkt, Schweres im Leben annehmen. Viele von Ihnen kennen diesen Bibelvers, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, steht bei Luther, wörtlich übersetzt, alle Dinge zum Guten mitwirken. Ja, das ist sehr schnell gesagt und gar nicht so leicht getan. Wir lesen gerade so ein englisches Andachtsheft und da stand, God uses our difficulties to make us better, not bitter. Das heißt, Gott benutzt unsere Schwierigkeiten, um uns besser zu machen, nicht bitter. Ja, dazu ein Beispiel, das hatte ich schon mal gebracht von einem Seelsorger, den ich auf einer Tagung kennenlernte. Er erzählte von einem jungen Ehepaar mit einem Sohn, vielleicht 8 bis 10 Jahre alt, die Skilaufen waren und dabei hat sich der Mann den Fuß vertreten. Als sie runterfuhren mit dem Auto, konnte er deshalb nicht mehr Auto fahren. Die Frau fuhr mit dem Auto und hat leider schon die erste Kurve nicht erwischt, rutschte gegen einen Baum und ihr einziger Sohn starb. Das hat ihr Leben total in den Abgrund gerissen. Sie kam nicht mehr zurecht, ging von einem Arzt zum anderen, von einem Psychologen zum nächsten und war absolut ruhelos. Schließlich kam sie nach langer Zeit auch zu diesem Seelsorger, der auch Psychologe war und ist. Und er sprach mit ihr darüber und brachte ihr diesen Vers, Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und fragte sie, haben Sie das Ganze eigentlich einmal schon in Gottes Gegenwart angenommen, akzeptiert? Haben gesagt, Herr Jesus, ich nehme das jetzt so an. Da kochte sie vor Wut und sagte, das ist doch mein Problem und das soll ich jetzt auch noch annehmen. Sagte, ja, es gibt keine andere Lösung für Sie, sonst können Sie weiter von einem zum nächsten laufen und sich völlig aufreiben. Ja, sie hat dann mit Tränen gebetet in seiner Gegenwart und hat zum ersten Mal gesagt, Jesus, dass sie das annimmt, was da geschehen ist. Am nächsten Morgen war der Seelsorger kaum aus dem Bett, da klingelt es schon bei ihm. Und die Frau stand vor der Tür und sagte, ich wollte Ihnen nur danken. Das war die erste Nacht, in der ich geschlafen habe. Ja, schweres Annehmen ist sicher schwer, aber es gibt keinen anderen Weg, es zu bewältigen. Wenn Sie die Geschichte von dem Josef mal lesen in der Bibel, der von seinen Brüdern verkauft wurde, weil er was Besonderes war, Lieblingssohn des Vaters, dann hat er noch so Träume gehabt, die ihn irgendwie heraushoben. Und als er dann in Ägypten war, dort Korn verkaufte als zweiter Herr im Lande und dann seine Brüder auch kamen, und sich vor ihm auf den Boden warfen, weil sie irgendwo auch blamiert waren, sie waren ausgebremst. Und er sich ihnen zu erkennen gab und sagte, ich bin euer Bruder Josef. Waren die natürlich zu Tode erschrocken. Aber er sagte dann, ihr habt mich zwar verkauft, aber Gott hat mich vor euch hergeschickt, um euch und viele andere am Leben zu erhalten. Und an der Stelle klang überhaupt keine Bitterkeit mehr mit. Gott hat mich vor euch hergeschickt. Das heißt, er hat im Laufe der Jahre diese ganze Geschichte völlig anders erlebt und angenommen und gesehen, dass Gott auch aus dieser großen Not etwas gemacht hat, was Gott ehrt und Menschen hilft und dient. Sie kennen die Redeweise, wenn Sie das erlebt hätten, was ich erlebt habe, dann würden Sie auch so reden, wie ich rede. Das ist immer die Frage, ob das stimmt und sein muss. Der Weg der Bibel ist annehmen lernen, auch wenn es sehr schwer ist. Ein anderer Punkt ist loslassen lernen. Sie wissen, so ein kleines Kind, so ein Baby, Kleinkind fängt an, die Welt zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, greift nach allem, steckt es in den Mund und versucht rauszukriegen, was das ist. Und später ergreifen wir dann den Beruf und Besitztümer und was weiß ich alles. Schwieriger ist es dann wieder, Dinge loszulassen und auch Menschen loszulassen, sei es, dass das Leben sie von uns trennt oder eben auch der Tod sie trennt oder aber auch, dass Eltern ihre Kinder loslassen. Und das ist immer die Frage, ob sie das schaffen. In der Bibel steht ja, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Das heißt, er kommt von zu Hause los und da gibt es manche Mütter, die ihren Sohn festhalten. Nicht so, aber sie halten ihn fest durch die Art, wie sie mit ihm umgehen, wie sie in seine Ehe hineinwirken, wie sie ihm Vorschriften machen, wie sie ihm Vorwürfe machen, wenn er nicht rechtzeitig und oft genug sie besucht und Zeit für sie hat und ähnliches. Ich sprach mal mit einem Ehepaar, dem es so ging, wo dann die Schwiegermutter wohl auch ganz in der Nähe wohnte, das heißt seine Mutter, sie sind nicht hier in der Gemeinde, jetzt würde ich das Beispiel nicht erzählen. Und wo sie ihrem Mann sagte, nimm doch bitte mal deiner Mutter endlich den Schlüssel weg, damit sie nicht ständig unangemeldet bei uns in der Wohnung steht und die ganze Intimsphäre kaputt ist. Ich denke, dass es nicht unbedingt die Lösung sein muss, jemandem den Schlüssel wegzunehmen. Ich hoffe, Sie verstehen, es geht darum, Grenzen zu respektieren. Und ich denke, dass viele Mütter die Ehen ihrer Söhne ruinieren und das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, nicht nur für Untreue gilt, sondern auch für Eltern, dass sie nicht in die Ehe ihrer Kinder hinein regieren und die Ehe brechen. Loslassen lernen, ob das bei Vätern und Töchtern auch so ist, eine andere Frage, ist mir bisher weniger ins Blickfeld gerückt. Ja, das ist manchmal schwer für Eltern, loszulassen, aber der einzige Weg, damit der andere wirklich erwachsen wird und sein Leben selber meistert. Den nächsten Bereich spreche ich nur an, ohne eine Lösung anbieten zu können. Wenn die eigenen Eltern älter werden, dann ist ja wieder die Frage der Fürsorge, der Pflege, der Nähe. Erledige doch mal das für mich und jenes. Und dann werden Kinder wieder, erwachsene Kinder, von ihren Eltern wieder vereinnahmt und oft genug völlig mit Beschlag belegt und mit Schuldgefühlen manipuliert. Ich habe da keine direkte Lösung anzubieten, aber ich denke, dass Kinder auch im Alter nicht Besitz der Eltern sind und nicht Verfügungsmasse, die einfach eingesetzt werden kann und muss, wie man sich das vorstellt. Es gibt sicher eine Fürsorge, auch eine liebevolle Fürsorge, aber nicht das Recht auf Vereinnahmung, sondern ich denke, dass auch hier eine positive Grenze ist. Ja, ich hatte verschiedene Dinge angedeutet. Einmal annehmen, was man ohnehin nicht verändern kann, Familie, Aussehen, Begabung, die Vergangenheit aufzuräumen, Bitterkeit durch die Anwendung des Evangeliums aufzulösen und was sicher sehr herausfordernd ist, Schweres annehmen zu lernen. Es gibt keinen anderen Weg, aber Gott hilft und letztlich auch loszulassen. Ja, noch ein, zwei schöne Bibelverse, die Sie kennen. Die eine ist vorhin der gewesen, den ich vorgelesen habe, wo Jesus sagt, dass er zerbrochene Herzen heilt. Einige von Ihnen kennen den Psalm 103 am Anfang auswendig, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das heißt, nicht nur meine Lippen sollen ihn loben, sondern auch alles, was in mir steckt, ihn loben. Das heißt, offen sein für ihn, für sein Licht, für seine Liebe, für seinen Frieden. Und dann heißt es in demselben Psalm, Vers 3, der alle deine Gebrechen heilt. Wobei wir wissen, dass wenn man älter wird, manche Gebrechen nicht mehr geheilt werden. Aber ich denke, dass er auch viele innere Dinge heilt und in seinem Frieden umgestaltet. Ja, noch einmal diesen Vers, Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Und Römer 5, Vers 5, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das wäre schön, wenn Sie einfach sich das vorstellen, diese Liebe ist ausgegossen und die möchte jetzt in alle Bereiche des eigenen Lebens fließen. Herr Jesus, du weißt, wo der Einzelne angesprochen ist von dir, wo du in seinem Herzen bist, aber auch dieses Herz und Leben von innen her erfüllen möchtest. Danke, dass du nicht nur der Erlöser bist, sondern eben auch der Heiland. Und das möchtest du auch im Leben der Einzelnen verdeutlichen und diese Heilung schenken. Amen.